Als Business-Therapeuten suchen wir nach der Einzigartigkeit von Menschen, Marken und Organisationen.
Wir, das sind Marc Sasserath und ich, Anna Lüders. Und Marc ist bei uns Group-CEO, also verantwortlich für die Holding der Sasserath 1871 und damit natürlich auch total wichtig für Sasserath Now. Aber bevor wir vielleicht darüber sprechen, was Marc auszeichnet, sind zumindest behauptet er das immer nur drei Dinge. Das ist einmal, Marc ist Unternehmer. Marc hat eine Markenexpertise wie kein anderer und ist klinischer Organisationspsychologe.
Und das ist ja ehrlicherweise auch das, was uns eint, weil Anna ist Wirtschaftspsychologin und dementsprechend haben wir, glaube ich, schon eine ganz gute Basis und eine sehr gemeinschaftliche Perspektive auf Organisationen drauf zu gucken. Und gleichzeitig, und das ist natürlich das Allerwichtigste, ist Anna CEO von Sasserath Now und führt diese Firma damit in die Zukunft. Ich habe das große Glück, dass wir jetzt schon seit 7 Jahren zusammenarbeiten und unterschiedlichste Projekte gemacht haben, von Henkel über Baratbenz und damit eigentlich auch ganz unterschiedliche Industrien gesehen haben.
Genau, und du hast es gerade gesagt. Ich glaube, ich meine, man sieht uns gerade nicht, aber vordergründig gibt es sicherlich viele Dinge, die uns erstmal unterscheiden. Das Geschlecht, Alter, Erfahrungsschatz. Nichtsdestotrotz gibt es ja total viel, was uns eben auch vereint. Also einmal die Dinge, Sachen anzugehen, tiefenpsychologisch zu verstehen, Muster zu erkennen, die Leidenschaft für Marken und eben auch der gemeinsame Wille, ja, im Jetzt wirksam zu sein. Und da sind wir auch schon dabei, was Sasserath Now eigentlich macht. Das ist mir nämlich total wichtig, dass wir wirklich auch Dinge machen, die im Jetzt einen Impact haben und nicht wie viele andere Beratungen immer nur über die Zukunft reden, ohne eigentlich Verantwortung im Jetzt zu übernehmen. Und ich glaube, dafür ist diese Diversität und doch das Gemeinschaftsgefühl, was wir ja auch in der ganzen Organisation haben, super wertvoll und was ganz Besonderes.
Und das, was du gerade mit dem Jetzt gesagt hast, hat ja noch eine ganz andere Komponente, die für uns ja auch ganz viel Bedeutsamkeit hat, nämlich, dass das Jetzt ja eigentlich das Bindeglied zwischen der Herkunft und der Zukunft ist, sodass man damit dann halt im Grunde genommen aus dem Verständnis dessen, wo eine Organisation, Menschen oder Marken herkommen, eigentlich die Basis dafür legen kann, wie man damit in die Zukunft geht. Und das ist eigentlich die Quelle jedes guten Transformationsprozesses, mit dem wir uns ja sehr stark auseinandersetzen und ehrlicherweise sogar jedes Innovationsprozesses. Und mit Transformation setzen wir uns ja ganz viel auseinander. Und so kamen wir ja auch zu diesem Podcast.
Genau, da muss man wahrscheinlich kurz mal eine Herleitung machen. Also klar, wir beschäftigen uns viel mit dem deutschen Mittelstand, mit Familienunternehmen und die sind ja zum größten Teil gerade in Transformationsprozessen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das kann mal ein Generationswechsel sein, das kann Kulturthemen sein, aber es sind natürlich auch Themen, die stark einfach durch den Markt getrieben sind. Und in dem Fall gab es jetzt gerade die Herausforderung, dass tatsächlich wirklich ja das Kernprodukt eigentlich disruptiert, also das meint irgendwie zerstört wird oder weniger an Relevanz hat und die Organisation sich damit auseinandersetzt muss, was bedeutet das eigentlich für unser Business? Also wenn sich tagtäglich unser Produkt so nicht mehr verkaufen lässt, gibt es da natürlich unterschiedliche Wege und ein Weg ist dann natürlich mit Startups zu kooperieren und in dem Fall haben wir dann eben mit einem Startup gesprochen, was ganz schön auf dem Markt passt und Marc, du den Gründer kennst und sich deswegen das Gespräch irgendwie ja als sehr sinnhaft dich erwiesen hat.
Ja, und dieses Startup ist eigentlich schon fast mehr als ein Startup, nämlich fast schon ein Scale-up. Und die Person, mit der wir reden, ist Philipp Pauster, der Gründer von Thermondo. Thermondo ist extrem interessant, weil Thermondo eigentlich in einer Situation ist, wo ganz viele Umwälzungen zusammenkommen. Das eine ist eine politische Umwälzung, nämlich dass man eigentlich klimamäßig und nachhaltig versucht, Häuser anders zu beheizen und mit Wärme zu versorgen, weil Thermondo sich ursächlich damit auseinandersetzt. Es ist eigentlich auch eine Veränderung einer kompletten Industrie, weil ganz viele Stufen auf einmal übersprungen werden und ein klassisches B2B-Business mittlerweile zu einem B2C-Business wird, weil heute Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer selbst darüber entscheiden können, was sie eigentlich wollen. Und gleichzeitig sieht man natürlich auch eine strukturelle Veränderung im Arbeitsmarkt, weil im Moment braucht man noch ganz viele Handwerker und Thermondo versucht genau diese Handwerker dann dementsprechend auch einzubinden. Und genau in dieser Gemengelage zwischen ganz, ganz vielen Umwälzungen ist es für uns natürlich sauspannend, mit Philipp zu sprechen.
Und ich fand ja sogar noch, vielleicht wusstest du das, aber total interessant, dass es den ja schon wahnsinnig lange mit seiner Idee eigentlich gibt. Also im Vergleich zu, wie es jetzt gerade an Relevanz bekommen hat. Klar, das Thema Wärmepumpe ist natürlich für jetzt plötzlich jeden sehr viel anfassbarer geworden. Aber dass es ja auch einfach Themen gibt, die eigentlich schon da sind und schon viel länger diskutiert werden, als wir als Otto-Normalverbraucher eigentlich mitkriegen. Insofern seid gespannt und hört rein. Hallo Philipp, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist und dir ein wenig Zeit für uns nimmst. Bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, magst du uns einmal sagen, wer bist du und was macht dich einzigartig?
Ja, hallo, ich freue mich total, dabei zu sein und da zu sein. Ich bin Philipp Hauster, bin 47 Jahre alt und bin der Gründer und CEO von Thermondo. Thermondo ist der Marktführer für Heizungen und vor allen Dingen Wärmepumpen bei Privathaushalten in Deutschland. Und das Unternehmen hat 800 Mitarbeiter 2013 gegründet. Und was mich einzigartig macht, ist natürlich keine ganz einfache Frage, aber ich glaube, ich versuche viele Bälle in der Luft zu halten. Ich habe auch eine schöne Ehe und vier Kinder. Und wenn ich so zurückschaue auf die letzten 10 Jahre, dann glaube ich schon, dass es mir ziemlich gut gelungen ist, ein anständiges Unternehmen aufzubauen und mich trotzdem sehr um meine Familie zu kümmern.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen erklärt, was Thermondo eigentlich macht, aber wenn man das total zuspitzen und fokussieren muss, was macht Thermondo einzigartig?
Ich glaube, zunächst sind wir Pioniere. Als wir begonnen haben und mit den ersten Gedanken und auch den ersten Lines of Code, haben wir im Herbst 2012 begonnen, gelauncht haben wir dann in 13. Da haben wir auf dieser Seite des Atlantiks waren wir eindeutig die ersten, die es gewagt haben, ein tief vertikal integriertes Modell zu denken. Ne? Das bedeutet, diesen Hybrid zu bauen und zu denken aus einer Softwareplattform, die im Kern aber eine hochkomplexe Handwerksdienstleistung steuert. Das reicht von der Lead-Generierung oder Interessentengenerierung über die Planung der Anlage. Da liegt ein ganz großer Schlüssel. Wie kriege ich eine Planung einer hochkomplexen Handwerksdienstleistung skaliert, also weg von Stift und Zettel hin zu solchen Innovationen, die von uns kommen, wie ein Festpreis. Wir betreten das Haus und ganz am Anfang haben wir noch nicht mal das Haus betreten und geben dir als Zielkunden sofort einen Festpreis, weil wir zum Beispiel gesagt haben, warum sollte es das Risiko des Endkunden sein, oder dass es da hinten raus nochmal irgendwie einen Kostenaufschlag gibt. Und der Rest des Handwerks arbeitet mit Kostenvoranschlägen und wir halt eigentlich seit Stunde 1 mit einem Festpreis. Das ist nur ein Element und können wir durch unsere Geschichte durchgehen. Wir waren die Ersten, die so eine hochkomplexe Dienstleistung in eine Finanzierung gepackt haben, 2016 gelauncht. Das heißt, du bist gar nicht mehr der juristische Eigentümer der Anlage, sondern wir bleiben das und zahlst uns eine monatliche Rate, die ist festgelegt und fix. Und da steckt dann halt der Betrieb der Anlage drin. Man würde im Englischen sagen, es ist ein Managed Service Contract. Wir sagen einfach Heizung zur Miete, weil da eben auch eine Vollkaskodienstleistung drinsteckt. Das volle Betriebsrisiko für die 10 oder 15 Jahre der Anlage liegt bei uns. Und auch da waren wir die Ersten, die das geschafft haben, das auch juristisch zu bauen und umzusetzen. Also ich glaube, Pionier zu sein, ist ganz, ganz zentral für unsere DNA. Das Zweite ist, dass wir von Tag 1 an wirklich probiert haben, diese ganzen Teilgruppen der Gesellschaft faktisch, die ja in diesem Unternehmen auch repräsentiert sind. Also die größte Gruppe sind natürlich die Handwerker in ganz Deutschland verteilt. Und wenn du jetzt ein Handwerker im schwäbischen Dorf bist, dann ist auch die Hauptstadt Berlin echt weit weg und viele Dinge sind kulturell für dich echt fremd, wenn du von dort bist. Und jemand aus drei Dörfern weiter mag schon anders sein aus deiner Perspektive. Und dennoch eben immer wieder diese Vielfalt zusammenzubringen und Richtung Innovation und Wachstum zu trimmen. Das ist ja auch nicht die Herkunftskultur, irgendwie jedes Jahr mit 100% wachsen zu wollen, übrigens, wenn man aus dem Handwerk kommt. Das eben kombiniert mit den Berlin-Mitte-Bürgern und dann auch noch 100 Vertrieblern, die in ganz Deutschland verteilt sind. Das ist schon eine enorme Vielfalt, die wir im Unternehmen haben und dann immer wieder daraus einen Tribe zu machen oder eine Gruppe zu machen, die in einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Ich glaube, letztlich sind wir von Anfang an Überzeugungstäter. Ich glaube, du baust kein Cleantech-Startup, wenn du nicht wirklich daran glaubst und daran und einen Unterschied machen möchtest. Ich sage immer, ich reise auch total gerne, trotzdem habe ich keinen Reisestartup gegründet und würde es auch nie tun, sondern vor allen Dingen wir Gründer, wir wollten einfach in diesem Bereich, im Bereich Cleantech, Energiewende, CO2-Reduktion einen Unterschied machen und haben uns da halt einen der härtesten Sektoren ausgesucht mit der Wärme.
Aber gab es irgendwie ein Momentum, dass ihr genau auf diese Idee gekommen seid? Also, du hast ja gerade selber gesagt, Reisen magst du, aber hättest du nicht gegründet, sondern es sollte schon einen guten Impact haben. Aber wieso ausgerechnet Thermondo?
Also es war in der Tat bei uns wirklich lustig. Florian und ich haben auch zuvor zusammengearbeitet, hatten so eine kleine Beratungsfirma und haben wirklich eigentlich nur international gearbeitet und waren wirklich überall auf der Welt unterwegs und waren so ein bisschen müde des Reisens und haben auch immer gesagt, naja, Beratung ist schön, verdient man auch gutes Geld, aber wir wollen eigentlich eine richtige Firma bauen. Und eine richtige Firma haben wir dann immer gedacht und durchgedacht in unseren Pausen, in denen wir nicht irgendwie Projekte machen mussten oder akquirieren mussten und haben uns wirklich ganz strukturiert viele, viele Geschäftsmodelle angeguckt. Und interessanterweise sind wir dann eben doch bei etwas gelandet, was wieder mit Energie zu tun hatte, denn auch unsere Beratungsfirma hatte im Kern Energiethemen. Und wir haben einfach gesagt, okay, dieser deutsche Markt, lass uns doch mal ganz strukturiert die CO2-Emissionen dieses Landes angucken und den Energiekonsum. Und interessanterweise ist Wärme private Haushalte ein Viertel des kompletten Energiekonsums von Deutschland und übrigens auch in jedem anderen etwas kälteren Land. Und wenn man dann so ins Jahr 2012 geht und fragt, wie sah denn die Welt damals aus, dann war es schon klar, dass wir relativ erfolgreich unterwegs waren im Grünmachen von der Stromproduktion. Also auch schon damals hatten wir so ungefähr 25% erneuerbaren Anteil in der Stromproduktion. In der Wärme und in der Mobilität waren die Anteile aber nahe null. Also die Fortschritte dort waren quasi nicht existent. Und wir haben damals tatsächlich nicht an CO2-Neutralität gedacht, sondern an CO2-Reduktion, ne? Also dieses Thema Net Zero, das ist dann erst später gekommen. Aber haben uns schon gefragt, wie kann es eigentlich passieren, wie wird es eigentlich passieren, dass dieser Gigant Wärme, über den wirklich kein Mensch sprach im Jahr 2012, 2013, dass der auch mal besser und effizienter wird. Und dann haben wir uns halt den Markt angeschaut und haben festgestellt, naja, es gibt irgendwie gute 50.000 Heizungsbauunternehmen, also Heizungsinstallateure in Deutschland, hoch heterogen, manche natürlich herausragend stark geführt, andere nicht so gut, viele sehr, sehr klein. Und wenn ein Markt so dermaßen fragmentiert ist und auch in der Beziehung zu den Großhändlern und Herstellern, sagen wir mal, auch sehr kuschelig eingerichtet war, dann war er halt einfach wahnsinnig innovationsarm und eben auch sehr kundenfern. Und dann bist du in der Tat bei so ganz klassischen Internet-Value Propositions, ne? Transparenz, Schnelligkeit, Einfachheit. Und wenn du das durchdenkst und eben mit dieser hochkomplexen Dienstleistung verbindest, dann bist du eigentlich da, wo wir eben sind, ne? Du baust deine Software-Plattform in Frontend und Backend, aber das Backend ist wirklich massiv, was wir haben, was die ganzen Prozesse steuert, Supply Chain inklusive. Und schaffst es so eben eine Dienstleistung skalierfähig zu machen, die historisch noch nie skaliert wurde in diesem Land und auch in keinem anderen Land. Also noch nie hat jemand es geschafft, B2C Heizungsbau zu skalieren.
Das erklärt natürlich ehrlicherweise ja ganz schön, welche Rolle die Nachhaltigkeit für eure Entwicklung spielt. Ne? Also weil das halt, und das war mir überhaupt nicht klar, dass Wärme tatsächlich einen so großen Beitrag leistet und eigentlich da überhaupt noch keine nachhaltigen Tendenzen drin waren. Das heißt also, das spielt wahrscheinlich eine Riesenrolle. Jetzt habt ihr auf der anderen Seite eine politische Situation oder eine politische Orientierung in Deutschland, die wahrscheinlich das Ganze nochmal beflügelt. Und auf der anderen Seite so als Gegenpol ist ja fast ein bisschen der Fachkräftemangel, mit dem den ihr auch austarieren müsst. Welchen Einfluss haben eigentlich diese ja, Kontextfaktoren oder diese Makro-Einflussfaktoren auf eure Entwicklung?
Du hast ja zwei Themen angesprochen. Einmal das Thema, ich sag mal, Heizungsgesetz und das andere Thema ist Fachkräftemangel. Also, wer hätte gedacht, jemals gedacht, und ich meine das ja schon ein bisschen länger, dass das Thema Heizung so prominent werden könnte? Ich glaube, es war das beliebteste Thema der deutschen Talkshows im letzten halben Jahr. Und es ist ja auch ein bisschen traurig, dass wir als Nation dann so schnell so polemisch werden und diese Lagerkämpfe so schnell werden. Weil rein fachlich betrachtet gibt es da gar nicht so viel zu streiten. Da gibt es schon auch eine Portion Ideologie natürlich bei manchen, aber jetzt mal rein fachlich betrachtet ist die Sache relativ einfach. Willst du CO2-neutral werden als Nation? Und das ist bei uns ein Gesetz, das Klimaschutzgesetz, noch von der letzten Koalition, von der Großen Koalition erlassen. Das heißt, 2045 muss qua Gesetz dieses Land klimaneutral werden. Und dann hat ja nochmal das Bundesverfassungsgericht nachgeschärft und hat gesagt, dass es im Moment, wenn die Regierung eben nicht konsequent auf den einzelnen Pfaden und Sektoren runtermanagt, die CO2-Emissionen, dann ist es generationenungerecht. Und das ist ja übrigens auch im Kern dessen, was hier die Last Generation auf der veranstaltet. Das ist ja ein Kern des Arguments. Ihr seid nicht konsequent genug, liebe Babyboomer, die ja dieses Land und diese Welt noch regiert, und das ist zu unseren Lasten. Und genau das hat übrigens das Bundesverfassungsgericht vor ungefähr 2, 2,5 Jahren erlassen. So, und der Rest ist sozusagen nur Handwerk. Kann man noch darüber streiten, ob irgendwie die Wärmepumpe was anderes die Lösung ist, aber auch da ist die Welt relativ einfach. Die kommunalen Wärmepläne, von denen jetzt hier gesprochen wird, das wäre ich mal so kurz ein bisschen fachlich, aber es ist ja fast Populärthema inzwischen. Die wird es geben und es macht auch grundsätzlich Sinn, die zuerst zu machen, aber die kann es ja nur geben, da wo ich sozusagen vom Invest in Relation zu den Einsparungen noch in einem normalen Verhältnis bin. Das heißt, vereinfacht gesagt, da wo viele Gebäude sehr eng stehen. Ne? Und das ist halt Mehrfamilienhausbau, wie zum Beispiel Berlin-Mitte. Ne? Da macht es natürlich brutal viel Sinn, ein Nahwärmenetz zu bauen. Überall da, wo ich lose Bebauung habe und ein- bis zwei Familienhäuser, macht das weitestgehend keinen Sinn, weil es zu teuer ist. Und da brauche ich also weiterhin eine Heizung, die an jedes einzelne Haus beheizt. Und den Strom kriege ich grün. Anderes kriege ich eben nicht grün. Das Thema grüner Wasserstoff ist eine Illusion in der Hauswärme, dass die vielen ersten Gigawattstunden, die es da geben wird, die gehen halt zu BASF und ThyssenKrupp und Co., aber eben bestimmt nicht in eine Niedrigtemperaturanwendung wie die Hauswärme. Und das heißt, dass die Wärmepumpe die Killer-Solution im positiven Sinne ist. Und diese Gesellschaft wird ungefähr so sein, dass wir vielleicht so 70, 80% Wärmepumpen im finalen Zustand haben werden und der Rest wird was anderes sein. Ein bisschen Holzheizung und eben Fernwärme. Und deshalb geht es wirklich darum, diese eben noch komplexere Dienstleistung, Wärmepumpe, skalierfähig zu machen. Das ist deutlich anspruchsvoller, eine Wärmepumpe zu verbauen als eine konventionelle Heizung. Da hatten wir also wieder ordentlich Innovationsaufgabe zu meistern. Und in der aktuellen Situation ist allerdings so, dass durch diesen Streit und auch diese Polemik, aber auch natürlich durch die Verzögerung rund um dieses Gesetz, natürlich die allermeisten Menschen sagen, ich warte mal ab, bis dieses Gesetz endlich kommt, denn relativ viele Menschen sind immer getriggert durch Fördermittel und das ist ein hochgradig gefördertes Produkt, die Wärmepumpeninstallation, der Austausch von Fossil auf Wärmepumpe. Und das bedeutet, dass wir einfach seit Monaten jetzt einen Markt haben, der einen Bruchteil von dem ist in der Größe, wie das, was er vor einem Jahr mal war. Und das ist natürlich super anspruchsvoll für alle Marktbeteiligten. Wir schlagen uns aber ganz gut und haben jetzt nochmal in diesem kleinen werdenden Markt aber nochmal uns verdreifacht im Marktanteil. Aber natürlich ist das ein Riesenthema für uns und natürlich in der Prinzenstraße 34 wird gebetet, dass nächsten Freitag endlich mal dieses Gesetz durch den Bundestag geht. Das zweite Thema ist der Fachkräftemangel, da halte ich es ganz kurz. Das haben wir ganz schnell verstanden. Das haben wir eigentlich verstanden, als wir 2014 entschieden haben, dass wir uns voll vertikal integrieren, inklusive eigene Handwerker. Und ab da nehmen wir Recruiting, Training und auch die Retention von Handwerkern brutal ernst, haben da dezidierte Teams dazu und machen das einfach inzwischen schon richtig lange und können das richtig gut. Das heißt, das ist nie einfach, aber ist auf keinen Fall für uns ein Wachstum, eine Wachstumsbremse. Ne? Also die Wachstumsbremse ist niemals unsere Handwerkerkapazität bei uns.
Jetzt seid ihr als Brand ziemlich interessant, weil ihr also mindestens ja mal zwei Zielgruppen habt, die ihr irgendwie bedienen müsst, nämlich auf der einen Seite die Menschen, die halt quasi eure Produkte oder eure Lösungen kaufen und auf der anderen Seite die Handwerker, über die du gerade noch gesprochen hast und ihr legt ja wunderbare Zahlen vor. Also ich meine, das Verdreifachen, Vervierfachen des Marktanteils ist natürlich schon ein total guter Indikator. Und wenn ihr jetzt so eine Art Solution Brand seid, hast du so drei Tipps, die man für andere Solution Brands geben kann, was die von euch lernen können?
Also es ist nicht einfach, ne? Es ist wirklich nicht einfach. Das will ich mal vorwegschieben, deshalb will ich da gar nicht so viele Tipps, glaube ich, geben, weil für uns selber in unserer eigenen Sprache nach drinnen bis heute, ich glaube, wenn du eine Dienstleistung kreierst, die es so in dieser Form noch nicht gegeben hat, dann muss es mit deinen eigenen Leuten anfangen, dass wir sozusagen diese Dienstleistung verstehen. Und natürlich ist es so, dass die Handwerker zu Recht sagen, naja, im Kern sind wir natürlich jemand, der installiert und das ist absolut richtig, aber es ist ja eben schon mehr als das. Ne? Es ist ja eben die Innovation rund um die ganze Kundenreise, die viel einfacher, viel verlässlicher ist und halt eben auch das Thema Finanzierung im monatlichen Festpreis und dass die Nutzung oder ein Risikoübertrag auf der Heizung. Also ich glaube, du musst da genauso deine Markenhausaufgaben machen wie bei jedem anderen Produkt, bei jeder anderen Dienstleistung. Wir haben unseren Markenauftritt überarbeitet und gelauncht im Januar letzten Jahres. Und wenn man heute auf unser Logo schaut, dann sieht man halt, dass wir eine höhere Dynamik hatten. Wir hatten früher immer diesen roten Kreis und dieser rote Kreis ist inzwischen so vivid, nennt man das fachsprachlich geworden. Also er ist zweifarbig und der versprüht eine andere Dynamik. Eben weil wir auch diese beiden Welten, die wir in uns haben, das Digitale und das Handwerkliche zeigen wollten und auch diese Transformation von einem Heizungsinstallateur in, ich sag mal, supercharged hin zu einem Energiedienstleister. Wir haben ja auch Anfang des Jahres Photovoltaik gelauncht und die Märkte kennen jetzt eigentlich gar nicht mehr sowas wie der eine macht Heizung, der andere macht Photovoltaik, sondern es gibt eigentlich nur den Markt für Energiedienstleistungen für Hauseigentümer. Und da gehören die beiden dazu, da gehört die Wallbox dazu, da gehört die Batterie dazu, da gehört das Energiemanagement dazu. Und das ist eigentlich der Markt. Und da aber auch die Mitarbeiter vor allen Dingen mitzunehmen, das auch behutsam zu machen, dass die sich nicht fühlen, als würde man sie hinten dran lassen, ist halt super wichtig. Und ich glaube, meine Tipps, die ich geben würde, sind eher eben in einer Transformation einer Marke oder Erweiterung einer Marke, das dann halt eben sowohl im Markenauftritt wie in der Sprache natürlich klar zu übersetzen.
Spannend, danke. Ich habe mal noch eine andere Frage zum Abschluss, nämlich zum Thema New Work. Und du hast ganz am Anfang gesagt, 800 Mitarbeiter, wenn ich mich richtig erinnere. Wie arbeitet ihr bei Thermondo und wie ist auch deine Perspektive auf das ganze Thema?
Ja, ich finde, da hilft es total, dass wir wirklich die ganze Gesellschaft Unternehmen haben. Also wenn du mit einem Handwerker über New Work sprichst, dann wird er dich komisch angucken, weil ein Arbeitstag beginnt um 6.30 Uhr bis 7, genauso wie er vor 30 Jahren um 6.30 Uhr bis 7 begonnen hat. Also ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir gerade als Wahlberliner oder auch, es gilt auch für andere Großstädte, dass wir nicht zu sehr auf die Welt von unserer Perspektive schauen. Wir haben auch 250 Mitarbeiter hier in Berlin im Büro und da ist es so, dass wir natürlich seit Corona da eine hohe Flexibilität haben. Ich persönlich glaube aber, dass die Geschwindigkeit, die du brauchst und auch das kreative Arbeiten, dass das natürlich brutal leidet im Homeoffice. Und ich glaube zusätzlich, dass es für unsere Seelen nicht gut ist, wenn wir den ganzen Tag in einen Bildschirm reingucken und wir sind alle Social Animals und eben auch bei der Arbeit. Und wir sind da nicht streng und sagen, hey, du musst irgendwie x Tage in der Woche im Büro sein. Das ist schon stark den Mitarbeitern überlassen. Ich persönlich glaube aber, dass wir uns da wieder hinentwickeln werden. Nicht nur wir bei Thermondo, sondern auch grundsätzlich unserer Gesellschaft. Wir sehen es ja, dass selbst die großen Tech-Firmen in den USA das schon längst angeordnet haben. Einfach, weil wir so gebaut sind. Das glaube ich. Ich glaube nicht an eine Welt, wo man vielleicht wieder 5 Tage im Büro ist. Ich persönlich bin das und die meisten der Führungskräfte bei Thermondo auch. Aber so 3+2 oder 4+1, ich glaube, das ist die gute Tarierung zwischen der Leistung und der Power, die ein Unternehmen braucht und der Schnelligkeit und auch dem Spaß und dem Social Tissue einer Marke und eines Tribes und natürlich dem total verständlichen, sagen wir mal, höheren Freiheitsgraden, die menschen haben wollen und auch in der großen Stadt, dass sie nicht irgendwie 5-mal in der Woche lang in der S-Bahn sitzen. Ich glaube, so 3+2, 4+1 ist das Richtige.
Cool, vielen Dank. Du, ich finde es ziemlich beeindruckend, was ihr mit Thermondo hingelegt habt, wie ihr als Pionier quasi einen Markt tatsächlich verändert, auch wenn ich jetzt gerade erst gelernt habe, welchen Impact ihr wirklich habt. Deswegen wunderbar, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.
Marc, was war denn heute dein großes Learning nach dem Gespräch mit Philipp?
Ich glaube, dass erstens die Kraft der Marke in einem Markt, über den man, wo man das wahrscheinlich überhaupt nicht so vordergründig vermutet hätte, dass tatsächlich Wärmepumpen oder der Einbau oder die Versorgung von Haushalten mit Wärmepumpen tatsächlich so stark über Marken getrieben werden können und dementsprechend das halt auch sich entwickelt hat von einem B2B zu einem B2C-Business, was ich total spannend finde und dementsprechend eigentlich auch Digital- und Transformationsaspekte in diese Geschäftsentwicklung eine extrem große Rolle gespielt haben, weil das ja eigentlich eine Branche ist, die fast einzementiert wirkte und wo es überhaupt keine Veränderungen gab. Und auf einmal hat man so das Gefühl, da wird richtig was zerschlagen und auf einmal kriegt das eine extreme Dynamik nach vorne. Und was war deine große Erkenntnis aus dem Gespräch mit Philipp?
Ich glaube, ich würde auf ein ganz anderes Thema gehen und das bezieht sich auf die letzte Frage, weil das ja auch was ist, was wahrscheinlich jeden oder jede, die in der Führungsrolle ist, irgendwie gerade beschäftigt durch Corona, alle ins Homeoffice, dann war irgendwie New Normal und Fully Remote oder Halb Remote und Philipps Perspektive darauf zu hören, wie wichtig doch dieses ganze Thema Office-Kultur ist. Finde ich schon nochmal spannend, weil ich glaube, das einfach was ist, womit wir uns alle gerade auseinandersetzen. Also braucht es jetzt Pflichttage, braucht es keine Pflichttage? Geht man 4 Tage ins Office? Geht man nur 1 Tag ins Office? Wie schafft man auch einfach wieder so dieses Intellectual Property in einem gemeinsamen Raum entstehen zu lassen, die Leute dafür zu begeistern, dass das Office auch einen Wert hat? Fand ich irgendwie natürlich, ist aus meiner ganz persönlichen Perspektive, in meiner Rolle mit den Fragen, mit denen ich mich auseinandersetze, irgendwie nochmal ein super spannendes Learning.
Finde ich super interessant. Ich finde es auch spannend, dass wir eigentlich so 2 unterschiedliche Perspektiven damit rausgenommen haben, was ja ein bisschen zeigt, mit was für unterschiedlichen Themen wir uns auch auseinandersetzen dürfen. Und wer mehr von uns wissen will oder vielleicht Interesse daran hat, was wir als Business-Therapeuten sonst alles noch so machen, kann sich gerne unsere Website mal anschauen oder direkt mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns.
Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, wenn ihr Themen, Wünsche habt. Ansonsten findet ihr alles in den Shownotes.